Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Christoph Heinemann. Guten Abend. Weniger wäre mehr. Der Satz gilt auch für zwei Hemmnisse im Wirtschaftsstandort Deutschland. Die außerordentlich hohen Kosten für die Energie und die Bürokratie. Zum schleppenden Ausbau der Windkraft in Bayern, sagte Florian von Brunn, der Vorsitzende der Landes-SPD.
Ich sehe außer Schimpfen bei Markus Söder keinen Lösungsansatz. Für mich ist klar, was wir jetzt tun müssen. Wir brauchen mehr Flächen für die Windkraft in Bayern. Wir brauchen schnellere Genehmigungsverfahren. Das sind unsere Vorschläge als SPD und genau das müssen wir jetzt umsetzen und nicht falsche Belastungen für produktive Industrien einführen.
Wir fassen die Diskussion zusammen. Außerdem Christian Lindner in Kiew. Der Bundesfinanzminister kann sich die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern aus Deutschland für den ukrainischen Befreiungskampf durchaus vorstellen. Und wir berichten über die Migranten, die im Ärmelkanal ertrunken sind. Ausführliche Informationen dazu und über die britische Migrationspolitik auch in unserem Podcast Der Tag, der seit 17 Uhr online steht, zu finden auf unserer Seite deutschlandfunk.de. Und überall dort, wo Podcasts angeboten werden. Im Hintergrund ab 18:40 Uhr Serbiens Gewaltproblem und die Rolle des Präsidenten. Wenn Wirtschaftsverbände den Standort Deutschland bewerten, sind zwei Kritikpunkte seit Monaten zu hören. Die teure Energie und die kafkaeske Bürokratie. Robert Habeck will mit sogenannten Praxischecks Wucherungen in der Verwaltung zurückschneiden. Er spricht von Bürokratie-Dschungel. Der Bundeswirtschaftsminister selbst sieht sich allerdings seit Wochen dem Vorwurf ausgesetzt, er habe mit seinem Heizungsgesetz dieses Dickicht eher gepflegt, als dass er es eingehegt hätte. Jörg Münchenberg berichtet aus unserem Hauptstadtstudio.
Die eher trüben Wirtschaftsaussichten dürften die Debatte über die notwendigen politischen Konsequenzen weiter befeuern. Laut Monatsbericht des Wirtschaftsministeriums für den Monat August ist nämlich eine Belebung vorerst nicht zu erwarten. Zudem, so heißt es da, sei auch mit weniger Neueinstellungen durch die Unternehmen zu rechnen. Die Zahl der Arbeitslosen könnte also steigen. Doch wie den Standort verbessern, darauf findet die Ampel bislang keine gemeinsame Antwort. Ein Beispiel, ein staatlich subventionierter Industriestrompreis, das sei notwendig, bekräftigte heute Morgen in der ARD erneut grünen Vizefraktionschef Andreas Audretsch.
Ich glaube, wir müssen einfach in die Realität schauen und da sehen wir, dass die Energiepreise eine Riesenfrage sind. Das heißt, das Erste, was wir jetzt kurzfristig brauchen, ist für einen eng umgrenzten Kreis von Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, einen solchen Industriestrompreis.
Doch ein mithilfe von öffentlichen Geldern reduzierter Industriestrompreis ist teuer. Bis zu 30 Milliarden Euro wären dafür wohl notwendig. Nicht nur deshalb lehnt die FDP den Vorschlag, den auch viele in der SPD befürworten, ab.
In dem Moment, wo sie die Preise künstlich quasi stabilisieren oder niedriger gestalten, dann geht diese Signalwirkung verloren. Und subventionierte Preise führen auch dazu, dass Wettbewerbsverzerrungen entstehen.
Sagte ebenfalls in der ARD FDP-Generalsekretär Bijan Djirsaray. Die Liberalen machen sich deshalb für ein sogenanntes Wachstumschancengesetz stark, mit dem nicht zuletzt Investitionen in klimafreundliche Technologien gefördert werden sollen. Im Prinzip richtig, aber zu kurz gesprungen, heißt es dazu von den Grünen, denn mit 6,5 Milliarden Euro fällt der Kostenaufwand vergleichsweise bescheiden aus. Doch die FDP hält dagegen.
Worauf wir uns jetzt konzentrieren müssen in der Koalition, alle gemeinsam die Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort zu verbessern. Darum geht es, die Investitionen, damit mehr private Investitionen möglich sind, Bürokratie abzubauen. Das sind die Fragen, die aus meiner Sicht jetzt dringend im Mittelpunkt stehen müssen und nicht Subventionierung von Preisen.
Immerhin, in Sachen Bürokratieabbau ist sich die Ampel grundsätzlich einig. So will Justizminister Marco Buschmann, FDP, bei der Kabinettsklausur in Meseberg am 30. August Eckpunkte für ein weiteres Bürokratieentlastungsgesetz vorlegen. Im Bundeswirtschaftsministerium wiederum setzt man auf ein neues Instrument, Praxischeck genannt. Ministeriumssprecherin Beate Baron mit einem Beispiel.
Ein Unternehmen möchte eine Photovoltaikanlage installieren. Welche Genehmigungen sind erforderlich und was ist dabei zu tun? Dazu haben sich dann die Stakeholder, die wir beteiligt haben, zurückgemeldet und im konkreten Fall 50 Schwierigkeiten übermittelt, die aus ihrer Sicht erleichtert werden sollten. Dann haben wir eben die Ressortkoordinierung aufgenommen. Was ist leicht umsetzbar und was können wir konkret in ein Gesetzespaket gießen?
Der Praxischeck zur Vereinfachung von Verwaltungsprozessen soll beim geplanten Solarausbau erstmals Anwendung finden und dann auch auf andere Bereiche ausgeweitet werden, hieß es heute. Widerspruch von Seiten der Koalitionspartner ist zumindest bei diesem Vorhaben immerhin nicht zu erwarten.
Jörg Münchenberg, und nach 19.05 Uhr können Sie im Deutschlandfunk einen Kommentar über das Nord-Süd-Gefälle bei den Strompreisen in Deutschland hören. Die Führungskräfte in den Vorständen der größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland werden im Vergleich zu ihren Kolleginnen und Kollegen im Ausland unterdurchschnittlich bezahlt. Die Technische Universität München hat für die Aktionärsvereinigung DSW eine entsprechende Studie erstellt. Angesichts der absoluten Zahlen dürfte sich das Mitleid bei den meisten Bürgerinnen und Bürgern in Grenzen halten. Allerdings gilt gerade auch für große Unternehmen, dass nach Möglichkeit die besten Fachkräfte den Kurs bestimmen sollten. Jörg Marksteiner.
Von solchen Gehältern können deutsche Firmenchefs nur träumen. 94 Millionen Euro Vergütung hat Apple-Chef Tim Cook im vergangenen Jahr erhalten. Microsoft bezahlte seinen Vorstandsvorsitzenden mit umgerechnet 52 Millionen Euro pro Jahr. Bei American Express waren es 45 Millionen. In Deutschland sind solche Summen selbst für Topmanager und Spitzenverdiener praktisch unerreichbar.
Schaut man sich die absoluten Vergütungshöhen an, so etabliert sich weiterhin die 10 Millionen Euro Marke hier in Deutschland als absoluter Deckel.
Denn mehr sei gesellschaftlich nicht vermittelbar. Mehr würden Arbeitnehmervertreter und Öffentlichkeit nicht akzeptieren, sagt Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Die Anlegerschützer haben gemeinsam mit Fachleuten der TU München untersucht, wie die 40 größten börsennotierten deutschen Firmen ihre Vorstände bezahlen. Studienautor Professor Gunter Friedel.
Als Vorstandsvorsitzender eines DAX-Konzerns verdiente man im Geschäftsjahr 2022 durchschnittlich 5,1 Millionen Euro. Als einfaches Vorstandsmitglied durchschnittlich 2,9 Millionen Euro.
Verglichen mit gewöhnlichen Angestellten heißt das, die DAX-Vorstände verdienen 38 Mal so viel wie der Durchschnitt. Der Abstand ist aber kleiner geworden, denn in den Vorjahren war es sogar 52 Mal mehr. Ein Grund: die Vergütung der Vorstände ist im vergangenen Krisenjahr gesunken. Denn wie viel sie verdienen, das hängt an komplexen Berechnungssystemen mit einem Grundgehalt plus variablen Bestandteilen, unterteilt in kurzfristige und langfristige Ziele, die sich wiederum an vielen Einzelkriterien und Zahlen messen. Im vergangenen Jahr wurden viele dieser Ziele verfehlt. Ergebnis: die DAX-Firmenchefs bekamen 16% weniger, einfache Vorstandsmitglieder 8% weniger. Dennoch stehen unter dem Strich immer noch Millionenbeträge.
Spitzenreiter ist Christian Sewing von der Deutschen Bank mit 9,2 Millionen Euro, gefolgt von Oliver Blume von Volkswagen mit 8,8 Millionen Euro und Belén Garrido López von Merck mit 8,3 Millionen Euro. Und damit ist im Übrigen auch das erste Mal eine weibliche Vorstandsvorsitzende in unserem Top-3-Ranking drin.
Viel Geld, aber im internationalen Vergleich sei das tatsächlich eher bescheiden, sagen die Fachleute. In den meisten anderen europäischen Ländern und vor allem eben in den USA verdienen die Frauen und Männer an der Spitze deutlich mehr. In den USA liegt der Schnitt nicht bei 5 Millionen Euro pro Jahr, sondern bei 25.
Beim internationalen Vergleich der Vergütung darf man aber auf einem Auge nicht blind sein,
sagt Anlegerschützer Tüngler.
Weil das Risiko eines Vorstandes im Ausland ist auch deutlich höher.
In den USA ist die Vergütung der Topkräfte üblicherweise stark gekoppelt an die Entwicklung des Aktienkurses. Und der kann eben auch stark sinken. Das fixe, also garantierte Grundgehalt betrug bei US-Firmenchefs im vergangenen Jahr nur 8%. In Deutschland waren es dagegen 32%. Das bedeutet, deutsche Vorstände verdienen zwar weniger als Kolleginnen und Kollegen im Ausland, dafür schwankt ihr Gehalt aber auch nicht so stark. Und sie haben mehr Sicherheit.
Jörg Marksteiner. Der CDU-Gesundheitspolitiker Tino Sorge hat am Wochenende gefordert, Krankenversicherte an den Kosten ihrer Behandlung zu beteiligen. Sorge warb für mehr Kostensensibilität unter den Versicherten. Eva Ellermann.
Es gäbe in der gesetzlichen Krankenversicherung eine weit verbreitete Flatrate-Mentalität, hatte der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Tino Sorge, am Wochenende gesagt. Viele würden denken, ich zahle doch Beiträge, deshalb steht mir alles in beliebiger Höhe zu. Sorge sieht darin eine Ursache für das Defizit der Krankenkassen und fordert deshalb mehr Eigenbeteiligungen der gesetzlich Krankenversicherten. Dem hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach widersprochen. Er schrieb bei X, ehemals Twitter, es gebe bei den Bürgern beim Arztbesuch keine Flatrate-Mentalität. Schuld an der Finanzlage der Krankenkassen sei zu viel Ökonomie in der Medizin. Gerade Ärmere zur Kasse zu bitten, sei unethisch. Gegenwind bekommt Unionsgesundheitspolitiker Sorge auch aus den eigenen Reihen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek kritisierte den Vorstoß. In Zeiten hoher Inflation und steigender Energiekosten seien Beitragserhöhungen, auch verdeckt als Eigenbeteiligungen, der falsche Weg, um die Finanzen der Krankenkassen zu verbessern. Die gesetzlichen Krankenkassen erwarten im kommenden Jahr ein Minus von bis zu 7 Milliarden Euro.
Eva Ellermann, Sie hören den Deutschlandfunk. Nach dem Tod von 6 Migranten im Ärmelkanal sorgt die Migrationspolitik in Großbritannien wieder für Schlagzeilen. Anders als angekündigt gelingt es der Regierung in London nicht, die gefährlichen Überfahrten zu stoppen. Christoph Brössel.
Zahlreiche Zeitungen berichten seit gestern umfassend über das Bootsunglück im Ärmelkanal. Wie viele müssen noch sterben, bis die Tories das Problem in den Griff bekommen, schrieb gestern der Sunday Mirror. Die Mail on Sunday, in deren Kommentaren die Autoren oft eine restriktive Einwanderungspolitik fordern, titelte »Ist es die Schuld eines französischen Patrouillenbootes?« Und die Times analysiert in der heutigen Ausgabe im Detail, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Die Regierung teilte mit, es sei wichtig, das Geschäftsmodell der Menschenschmuggler zu durchbrechen und die Boote zu stoppen. Das verspricht die Regierung seit Monaten. Gesundheitsminister Steve Barclay.
We're making progress. The number of crossings this year is lower. The French authorities have stopped 40% more boats than last year.
Die Regierung mache Fortschritte. Die Zahl derer, die über den Ärmelkanal gekommen seien, sei niedriger als 2022. Die französischen Behörden hielten 40% der Boote auf. Ob es wirklich so gut läuft, bezweifeln Experten. In diesem Jahr sind schon 16.600 Flüchtlinge übers Meer nach England gekommen, weniger als im gleichen Zeitraum 2022. Doch derzeit ist das Wetter für die Überfahrt günstig. Gestern zum Beispiel landeten 509 Flüchtlinge an. In den kommenden Wochen werden noch viele Flüchtlinge erwartet. In der konservativen Partei gibt es auch deutlich kritischere Stimmen. Der Abgeordnete Tim Lowton, der im Innenausschuss des Parlaments sitzt, sagte, im Innenministerium zeige sich eine Dysfunktionalität.
No, I think there is a dysfunctionality about the Home Office, which goes back many, many years under number of Home Secretaries.
Die Unfähigkeit in der Flüchtlingspolitik reiche Jahre zurück, beklagte der Abgeordnete. Es müsse eine umfassende Bestandsaufnahme geben. Die Meldungen vom Tod von 6 Personen im Ärmelkanal kommen zusammen mit Berichten über den Befall eines Wohnschiffes mit Legionellen. In dem Kahn im Süden von England sollten 500 Flüchtlinge untergebracht werden. Doch die Regierung musste am Freitag eingestehen, dass in der Unterkunft gefährliche Bakterien gefunden worden sind. Minister Barclay verteidigte die Unterbringung auf dem Wohnschiff grundsätzlich.
The key issue we need to do is bring down the cost of the £6 million that's currently being paid by taxpayers on hotels. That's far too high.
Die Kosten für die Unterbringung von Asylsuchenden müssten reduziert werden, sagte Barclay in der BBC. Bislang bringt das Innenministerium zahlreiche Flüchtlinge in Hotels unter. Die Kosten dafür liegen bei etwa 7 Millionen Euro pro Tag. Doch mit dem Wohnschiff kann die Regierung das Problem längst nicht lösen. Denn insgesamt warten etwa 150.000 Personen darauf, dass ihr Asylantrag bearbeitet wird. Der Labour-Politiker Peter Kyle wirft der Regierung vor, nur an Schlagzeilen zu denken, aber nicht die Probleme zu lösen.
Well, let's just be clear about why we're in this mess in the first place. We're in this mess because we have a government that is chasing headlines, but is not governing.
Die Opposition fordert, Asylanträge schneller zu bearbeiten, um den Rückstand aufzuarbeiten.
Christoph Brössel. Während das Kanzleramt wieder zaudert, fordert die Union und fordern auch Politikerinnen und Politiker der Regierungsparteien die Lieferung von Marschflugkörpern des Typs Taurus an die Ukraine. Die Befreier könnten damit die Minenfelder, die die russischen Angreifer angelegt haben, überbrücken und russische Stellungen und Nachschubwege angreifen. Kritiker solcher Lieferungen warnen davor, dass mit diesen Waffen der Krieg nach Russland getragen werden könnte. Heute hat Christian Lindner in Kiew sein Wohlwollen für die Abgabe der Marschflugkörper an die Ukraine zum Ausdruck gebracht. Der Bundesfinanzminister sagte der Ukraine während seines ersten Besuchs seit Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges weitere Unterstützung zu. Andrea Beer.
Er sei bewegt, wenn er nach Kiew komme. So dankte Christian Lindner seinem Amtskollegen Serhii Marchenko bei der gemeinsamen Pressekonferenz im Finanzministerium. Marchenko sagte zu Beginn: Er hat uns in diesen schweren Zeiten sehr geholfen und hilft auch weiterhin. Er ist einer der Führer der finanziellen Welt und hat die Unterstützung der Ukraine innerhalb der G7-Staaten organisiert. Wir schätzen seinen persönlichen Beitrag sehr, genauso wie den Beitrag Deutschlands insgesamt in Bezug auf finanzielle, militärische und humanitäre Unterstützung der Ukraine. Die Ausgaben für Verteidigung, Sicherheit, aber auch Renten, Gesundheitswesen oder Justiz übersteigen die Einnahmen der Ukraine bei weitem. Und auch der Haushalt 2024 sei komplex und benötige Finanzierung aus dem Ausland, so Marchenko. In einem Memorandum vereinbarten die beiden Finanzminister eine engere Zusammenarbeit ihrer Ministerien, unter anderem in den Bereichen Finanzaufsicht, Finanzmarkt, Kreditwesen und Zoll. Damit verbinde er die Hoffnung auf strukturelle Reformen, Bekämpfung von Korruption, gute Verwaltung und viele ausländische Direktinvestitionen als Grundlage für den Wiederaufbau dieses großartigen Landes, wie Christian Lindner sich ausdrückte. Die Ukraine müsse den Krieg gewinnen, so der Bundesfinanzminister.
Deshalb ist es auch Teil unserer Verantwortung, dass die Durchhaltefähigkeit der Ukraine immer größer ist als die Bösartigkeit, die von Putins Krieg ausgeht.
Deswegen dürfe das Land weiter damit rechnen, von Deutschland unterstützt zu werden, sowohl im internationalen Verbund als auch bilateral. In den Haushaltsplanungen der nächsten Jahre sei weitere Unterstützung für die Ukraine fest eingeplant. Bisher habe Deutschland Kiew mit 22 Milliarden Euro unterstützt, betonte der Bundesfinanzminister, davon 12 Milliarden für militärische Hilfe. Nach der Debatte um den deutschen Marschflugkörper vom Typ Taurus gefragt, sagte Lindner der ARD: Deutschland berate das im Kreis der Verbündeten und berücksichtige die eigene Landesverteidigung. Was dann möglich sei und Deutschland nicht zur Kriegspartei werden lasse, werde zur Verfügung gestellt. Und?
Ich habe Sympathie für eine weitere Unterstützung, aber wir werden das im Rahmen der bestehenden Verfahren entscheiden. Allerdings gehe ich davon aus, wesentlich schneller und kurzfristiger als bei vergangenen Projekten dieser Art.
Bundesfinanzminister Christian Lindner in Andrea Beers Bericht. In den Informationen am Morgen können Sie morgen gegen 7.15 Uhr ein Interview mit Andriy Melnyk hören, dem früheren ukrainischen Botschafter in Deutschland. Vor einem Touristenhotel an der rumänischen Schwarzmeerküste hat es am Morgen eine Explosion gegeben. Die rumänischen Behörden gehen davon aus, dass eine russische Seemine aus ukrainischen Gewässern angeschwemmt wurde. Oliver Schosch.
Die Explosion ereignete sich am Morgen 30 Kilometer südlich der Küstenstadt Konstanza am Strand von Kostinesht, ganz in der Nähe eines Piers vor einem großen Touristenhotel. Die Gegend wurde abgesperrt, Rettungskräfte und Taucher waren im Einsatz sowie ein Hubschrauber und ein Militärschiff. Doch es gab keine Verletzten. Die rumänischen Behörden gehen davon aus, dass es sich um eine russische Seemine gehandelt hat, die beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eingesetzt wurde. Ein Vertreter der rumänischen Marine sprach von starken Winden, die vom offenen Meer in Richtung Küste wehen. Seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine hätten rumänische Marinetaucher 5 Seeminen geborgen, ohne dass etwas passiert sei. An diesem Dienstag finden 30 Kilometer nördlich in der Schwarzmeerhafenstadt Konstanza die Feierlichkeiten zum rumänischen Navy Day statt. Unter anderem mit Präsident Klaus Johannes. Sie sollen trotz der Explosion im Meer nicht abgesagt werden.
Oliver Schosch. Der russische Rubel hat auf seiner wochenlangen Talfahrt einen neuen Tiefstand erreicht. Stefan Lag.
Ein Dollar kostete heute etwas mehr als 100 Rubel und ein Euro 110 Rubel. Die russische Währung befindet sich schon seit mehreren Wochen im Sinkflug. Der Aufstand der Wagner-Truppe Ende Juni verstärkte noch einmal den Abwärtstrend. Maxim Oreschkin, der Wirtschaftsberater von Präsident Putin, macht die lockere Geld- und Kreditpolitik der russischen Zentralbank für die Rubelschwäche verantwortlich. Sorge bereite ihm vor allem die Zunahme von Verbraucherkrediten. In einem Beitrag für die russische Agentur TASS schrieb Oreschkin, der Kreml erwarte eine baldige Normalisierung und wolle einen starken Rubel sehen. Beobachter deuten dies als Zeichen an die russische Zentralbank, noch vor der geplanten nächsten Zinssitzung im September aktiv zu werden und eine Zinserhöhung vorzunehmen. Im Juli hatte es die letzte Leitzinserhöhung auf 8,5% gegeben, eine Reaktion auf den Anstieg der Inflation auf 4,3%. Bei vielen Russinnen und Russen wächst die Sorge vor weiter steigenden Preisen. Importe sind zuletzt deutlich teurer geworden. Experten sehen als Grund für den schwachen Rubel westliche Sanktionen, vor allem die deutlich gesunkenen Exporte von Öl und Gas nach Europa.
Stefan Lack. In Ecuador soll nach dem Mord an dem Präsidentschaftsbewerber Fernando Villavicencio nun doch ein anderer Kandidat seinen Platz einnehmen. Villavicencio war am Mittwoch nach einer Wahlkampfveranstaltung in einer Schule erschossen worden. Er soll mehrfach von Drogenkartellen bedroht worden sein. Die Partei Construye möchte, dass Christian Zurita zur Wahl antritt. Anna Herberg.
Unter keinen Umständen dürfe man zulassen, dass das abscheuliche Verbrechen an Fernando Villavicencio seine Arbeit ungeschehen mache. Christian Zurita gab sich bei seinem ersten Auftritt gegenüber der Presse kämpferisch. Der 53-Jährige tritt bei den Wahlen in Ecuador am Sonntag als neuer Kandidat der Bewegung Construye an, auf Deutsch etwa Aufbau. Er wolle das Projekt Villavicencios weiterführen, niemals werde er mit irgendeiner Mafia verhandeln, betonte Zurita. Wie der ermordete Villavicencio kann auch er auf eine lange Karriere als investigativer Journalist zurückblicken. 15 Jahre lang hat er Seite an Seite mit Villavicencio zusammengearbeitet. Gemeinsam verantworteten sie mehrere für die Eliten im Land unbequeme Recherchen, vor allem zum hochkorrupten Ölsektor und zum organisierten Verbrechen. So zum Beispiel über kriminelle Drogenbanden im Land wie Los Choneros oder Los Lobos, die beide den Mord an Villavicencio für sich reklamieren. Sie gründeten mehrere unabhängige Medienunternehmen und schrieben ein Buch darüber, wie Funktionäre und Anhänger der Partei des ehemaligen linken Präsidenten Rafael Correa mit Bestechungsgeldern umgingen. Dafür gewann Zurita mehrere Preise und wurde sowohl 2009 als auch 2019 als bester Journalist des Landes gewürdigt. 2012 allerdings wurde er wegen einer Recherche über angebliche Vetternwirtschaft des Bruders von Rafael Correa zu einer Strafzahlung von $1 Million verurteilt. Reporter ohne Grenzen bezeichneten das Urteil damals als völlig willkürlich und gefährlich. Die Entscheidung wurde später fallen gelassen, doch die Pressefreiheit hat sich seitdem weiter verschlechtert. Und dafür sind nicht nur kriminelle Drogenbanden verantwortlich. Sie tragen zwar dazu bei, dass Selbstzensur Realität in vielen Redaktionen geworden ist, so verließ die investigative Journalistin Carol Noronha Ecuador im April nach Morddrohungen. Ihr folgten Ende Juli Monika Velasquez und Anderson Boscan vom digitalen Medium La Posta. Das Online-Portal hatte mutmaßliche Verstrickungen des Schwagers des aktuellen Präsidenten Guillermo Lasso mit der albanischen Mafia aufgedeckt. Druck gibt es aber auch von anderer Seite. Viele Medien hängen von Werbeanzeigen der Regierung ab. Das sorgt für finanzielle Abhängigkeit. Unabhängige, kritische Medien haben es daher schwer in Ecuador. Die ecuadorianische Pressefreiheitsorganisation Fundamedios hat für 2022 356 Angriffe auf die Pressefreiheit registriert. Das ist die höchste Zahl seit 2018. Der brutale Mord an Villavicencio rückt diese Hintergründe nun erneut in den Fokus.
Anne Herberg. 96 bestätigte Tote, damit sind die Wald- und Buschbrände auf Maui eines der verheerendsten Unglücke in der Geschichte der USA. Zwar gelangen die Feuer langsam unter Kontrolle, etliche Menschen werden aber noch vermisst. Nils Dams.
Die Brände rund um die fast vollständig zerstörte Stadt Lahaina seien größtenteils eingedämmt. Auch im Landesinneren kämen die Löscharbeiten voran, sagen die Behörden. Auch viele Schulen auf Maui sollen am Montag wieder öffnen. Der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, sprach von der größten Katastrophe des Bundesstaates. Medien berichten von den schlimmsten Waldbränden in den USA seit 100 Jahren. Neben den Löscharbeiten läuft auch die Suche nach Vermissten weiter. Die betroffenen Gebiete werden mit Leichenspürhunden abgesucht. Die Behörden gehen davon aus, dass die Anzahl der Opfer weiter steigen könnte. Noch immer werden viele Menschen vermisst. Auch wächst die Kritik am Krisenmanagement. Anwohner haben den lokalen Energieversorger verklagt. Der Vorwurf, die Stromversorgung hätte früher gekappt werden können. Umgewehte Strommasten hätten die Feuer möglicherweise begünstigt. Die konkrete Ursache für die Feuer steht weiter nicht fest. Ungeklärt ist auch noch, warum die Warnsirenen nicht oder nicht richtig funktioniert haben. Die für Hawaii zuständige Senatorin Macy Hirono sagte dem Sender CNN, die Zeit für diese Untersuchungen werde kommen. Der Fokus liege jetzt auf den Rettungsarbeiten.
Nils Dams. Mit einer Schweigeminute und einer Gedenkveranstaltung hat Italien an den Einsturz der Morandi-Brücke vor 5 Jahren in Genua erinnert, bei der Dutzende Menschen ums Leben kamen. Staatspräsident Sergio Mattarella und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni waren nach Genua gereist. Die Morandi-Brücke wurde inzwischen durch das neue Autobahnviadukt San Giorgio ersetzt. Es war nach Plänen des Star-Architekten Renzo Piano in nicht einmal 2 Jahren errichtet worden. Elisabeth Pongratz.
Bei der Gedenkzeremonie erinnerte die Vertreterin der Hinterbliebenen Posetti daran, dass zu viele Menschen von dem Zustand der Brücke wussten und nichts taten. Dennoch vertraue man darauf, dass die Justiz ihre Pflicht tun werde. Verkehrsminister Matteo Salvini bezeichnete die 43 Toten als Opfer der Nachlässigkeit. Staatspräsident Mattarella nannte in einer Grußbotschaft die Katastrophe ebenso schwer wie nicht hinnehmbar. Seit dem vergangenen Sommer müssen sich vor dem Gericht in Genua 59 Angeklagte für den Brückeneinsturz verantworten. Experten zufolge wurde das Bauwerk nicht genügend kontrolliert, deshalb wurden Mängel nicht entdeckt. Andererseits waren viele Schäden bereits bekannt, aber es wurde nichts unternommen. Um 11.36 Uhr war die Brücke zusammengebrochen. Zur gleichen Zeit gedachten heute die Menschen in Genua in einer Schweigeminute der Opfer. Die Zeremonie fand an der sogenannten Lichtung der Erinnerung statt, unter der neuen Brücke, die weniger als 2 Jahre nach dem Unglück eingeweiht worden war. Zu Beginn und zum Ende der Gedenkveranstaltung führte Belussi, der erste Tänzer des Hamburger Balletts ist, einen Tanz mit einer eigens inszenierten Choreografie auf. Gestern fand in Genua ein kostenloses Konzert statt, auf Wunsch der Hinterbliebenen, der 43 Toten, Männer, Frauen und Kinder.
Elisabeth Pongratz, Brückenbau in 2 Jahren. In Deutschland, vorsichtig ausgedrückt, eher selten. Früher sagte man, mit Blick auf die Reisetätigkeit eines lange Zeit amtierenden Bundesaußenministers, 2 Flugzeuge begegnen sich in der Luft, in beiden Maschinen sitzt Hans-Dietrich Genscher. Annalena Baerbock muss den Vergleich mit ihrem Vorgänger nicht scheuen. Auch die amtierende Ressortchefin von der Partei Bündnis 90 Die Grünen befindet sich pausenlos auf Achse, wenn sie denn reisen kann. Heute musste sie unfreiwillig am Boden bleiben. Das Fluggerät konnte nicht abheben. Christoph Jenert.
Irgendwas ist immer. Das könnte eine Zeit lang das Motto der Flugbereitschaft gewesen sein. Wobei man sagen muss, in der Zwischenzeit schien es so, als seien die Probleme im Griff. Bis Mai. Annalena Baerbock, die Außenministerin, sitzt fest in Katar wegen einer Panne. Und heute wieder, dieses Mal in Abu Dhabi. Der Airbus A340 der Flugbereitschaft fliegt erstmal nicht weiter. Und das weckt Erinnerungen an die Pannenserie vor 4 Jahren. Baerbocks Vorgänger Heiko Maas konnte davon ein Lied singen. Ob es nur kleinere Verspätungen waren oder sogar ordentliche 20 Stunden, weil Maas in Mali mitten in Afrika liegen bleibt. Es lief eine Zeit lang alles andere als rund bei der Flugbereitschaft. Und viele haben sich damals gefragt, warum bekommen große Airlines das hin und die Bundeswehr nicht? Martin Schelleis, General bei der Bundeswehr, erklärt das damals so.
Wenn wir fliegen, dann häufig eben nicht zu einem internationalen Flughafen, wo alle Ersatzteile, die möglicherweise gebraucht werden, vorrätig sind. Das unterscheidet uns eben von den großen Fluggesellschaften. Und eine kleine Flotte, wenn eine Maschine ausfällt, übrigens die Raten bei der Flugbereitschaft geringer als bei großen Fluggesellschaften, dann kann man auch nicht schnell eine Ersatzmaschine nachschieben.
Trotzdem, die Probleme häuften sich. Es wurde mehr als peinlich. Und deshalb ist zwischenzeitlich immer ein 2. Flugzeug mitgeflogen, damit immer direkt Ersatz da ist. Dass das auch nicht immer hilft, musste die Kanzlerin Angela Merkel damals selbst erfahren. Auf dem Weg nach Buenos Aires ist sie in Köln-Bonn gestrandet. Das Ersatzflugzeug war aber in Berlin. und die Kanzlerin musste Linie nach Argentinien fliegen. Trotzdem war sie einen Tag zu spät beim G20-Gipfel. Und auch der jetzige Kanzler hat die einstige Pannenserie zu spüren bekommen. 2018 ist Olaf Scholz, damals noch Finanzminister, auf Bali gestrandet. Ratten hatten die Kabel in der Maschine angefressen, Scholz aber gelassen.
Die Flugzeuge der Flugbereitschaft werden gewartet von Männern und Frauen, die das mit großem Engagement tun. Und wir haben ja auch dafür gesorgt, dass Stück für Stück die Flotte erneuert wird.
Und genau das ist dann auch passiert. Mittlerweile kann die Flugbereitschaft auf 2 neue Langstreckenflugzeuge vom Typ A350 zurückgreifen. Warum Baerbock aber mit dem älteren A340 unterwegs war, ist aktuell noch nicht klar.
Christopher Jänert berichtete. Die Informationen am Abend mit Christoph Heinemann. Weitere Berichte ab 23.10 Uhr in unserer Sendung Das war der Tag im Deutschlandfunk. Und seit 17 Uhr steht unser Podcast Der Tag online auf unserer Seite deutschlandfunk.de, unserer Audiothek-App und überall dort, wo Podcasts angeboten werden. Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke.